und sein Reichtum mache ihn unsterblich. Doch so ist es nicht, bald schon wird er in das Verzehrende gestoßen werden. Was aber weißt du, was das Verzehrende ist? Es ist das hochlodernde Feuer Gottes, dessen Flammen die Herzen erfassen, sich über ihnen schließen in hochgestreckten Säulen, sodass es kein Entrinnen gibt.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Also Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Samstag, dem 19. Juli 2025, gleich dem 28. Tier 1404 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe So wird gesagt. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamische Kultur und Zivilisation. Zum Abschluss hören Sie einen Beitrag mit dem Titel Ein Blick auf das Buch. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe So wird gesagt. Bleiben Sie dran.
Gesagt. In einer Stadt in der Provinz Forth lebte ein weiser Derwisch, den alle wegen seines guten Wesens schätzten. Der Derwisch wollte nach Mekka pilgern, und da die Hajj-Zeit im Sommer war, machte er sich schon im Frühling zu Beginn des neuen iranischen Sonnenjahres zu Fuß auf den Weg. Am dritten Tag kam er an der Ruine einer Karawanserei vorbei. Dort hauste eine Räuberbande. Die Räuber freuten sich über den einsamen Wanderer und hatten ihn bald umringt. Der Derwisch rief: »Ich habe nur wenig Geld mit dabei und bin auf dem Weg nach Mekka. Es passt nicht zu euch, mich aufzuhalten. Ihr seid zwar Diebe, aber ich hoffe, ihr besitzt noch so viel Erbarmen und Anstand, dass ihr einen armen Schlucker in Ruhe lasst.« Da rief einer der Diebe: »Wir nehmen uns, was wir zu fassen kriegen. Wenn wir zwischen Gut und Böse unterscheiden könnten, würden wir doch wie die anderen arbeiten.« Da sagte der Derwisch: »Nehmt euch mein Bündel, aber lasst mich nach Mekka pilgern.« Da meinte der Anführer der Räuberbande: »Wie naiv du bist. Wenn wir dich gehen lassen, wirst du den anderen sagen, wo wir uns verstecken. Sag deinen letzten Willen, es ist aus mit dir.« Da sagte der Derwisch: »Ihr könnt mich natürlich töten, aber es hat keine gute Folgen für euch, einen Unschuldigen zu töten. Ihr werdet dafür zur Rechenschaft gezogen werden und eure Strafe bald erhalten.« Da brüllten die Diebe vor Vergnügen: »Wer will gegen uns zeugen? Keiner wird es sehen, wenn wir dich hier draußen töten.« Der Derwisch sah den Tod herannahen und schaute in alle Richtungen. Vielleicht war doch jemand in der Nähe, der ihm helfen würde. Über ihren Köpfe flogen einige Starre und machten gehörigen Lärm. Da rief der Derwisch zu den Vögeln: »Ihr Vögel, seid Zeuge, wenn die Räuber mich ermorden, und übt Vergeltung.« Da brachen die Räuber wieder in wildes Gelächter aus: »Du bist wirklich ein Schwachkopf. Wie heißt du eigentlich?« Da sagte der Donnerdell. Er trug nämlich den Beinamen Donnerdell, nämlich wissendes Herz. »Komisch«, sagte der Anführer, »du müsstest doch ein weiser Mann sein, aber du bist so dumm, dass du den Vögeln sagst, sie sollen sich rächen.« Dann töteten sie ihn und rissen sein Hab und Gut an sich. Bis zum Abend amüsierten sie sich köstlich darüber, dass Donnerdell die Vögel gebeten hatte, seinen Tod zu vergelten. Am nächsten Tag fand eine Karawane aus der Heimatstadt Donnerdells den Toten, und die Reisenden erkannten ihn. So gelangte die Nachricht in die Stadt, und alle, die Donnerdell kannten, betrauerten ihn und hofften, dass die Mörder bald gefasst werden. Ein Jahr verging, und es war wieder Neujahr. Am 13. des neuen Jahres zogen alle nach einem alten Brauch vor die Stadt. An diesem Tag hatten sich auch die Mörder von Donnerdell unter einem Baum versammelt. Sie wussten nicht, dass Freunde von Donnerdell ganz in der Nähe saßen. Und die anderen wiederum ahnten nicht, dass die Mörder von Donnerdell unter dem gleichen Baum saßen wie sie. Es war schönes Frühlingswetter, und viele Spatzen tummelten sich in der Luft und auf den Bäumen. Sie machten einen solchen Lärm mit ihrem Gezwitscher, dass einige, die im Schatten des Baumes waren, dies störte und sie die Spatzen davon scheuchten. Die Spatzen flogen zum nächsten Baum, bis sie auch von dort weggescheucht wurden. Da kamen die Reihe an den Baum, unter dem die Diebe und andere Leute saßen. Auch die Diebe störte das laute Gezwitscher, und einer rief: »Hört, was die für einen Lärm machen!« Ein anderer Dieb meinte, grinsend, »Ich glaube, Sie sind gekommen, um sich für den Tod von Dornadell zu rächen.« Da sagte der andere wieder, »Aber das sind doch Spatzen, es waren Starre, die Dornadell gebeten hat, Zeuge zu sein.« Ein anderer Bursche rief, »Dieser Dornadell war wirklich dumm, dass er sich Vögel als Zeugen wünschte.« So unterhielten sie sich weiter laut, während die Freunde von Dornadell, die auch im Schatten dieses Baumes saßen, begriffen, dass hier irgendetwas nicht stimmte und dass diese Burschen etwas über den Mord an Dornadell wussten. So berichteten sie dem Richter der Stadt, und er ließ die Räuber schnell festnehmen und führte sie ihrer gerechten Strafe zu. Auf diese Weise hatten die Vögel ihre Aufgabe, Zeugnis abzulegen, befolgt. Dies war eine Geschichte aus Kelile Vademne.
Unser dieswöchiges Sprichwort lautet: Nune chodesh az gialuyesh poim nemirabat. Hören Sie dazu folgende Geschichte. Ein blinder Bettler war sehr geizig. Die Leute gaben ihm Almosen, aber er kaufte sich nichts Richtiges zu essen, sondern verwahrte alles Geld in einem Beutel, den er immer bei sich trug. Eines Tages kam ein Halunke an dem Blinden vorbei und sogleich fiel sein Blick auf den Geldbeutel. Er wartete in einiger Entfernung darauf, dass die Gasse leer war, ging dann rasch zu dem Blinden und riss den Beutel an sich. Der Bettler rief um Hilfe, aber bis die Leute seine Hilferufe hörten, war der Dieb auch schon auf und davon. Der Dieb dachte ein paar Tage später, dieser arme Bettler hat sich niemals etwas gegönnt. Ich werde ihm von seinem Geld ein Essen zubereiten und ihn zu mir einladen. Er ging zu dem Bettler und sagte, was isst du eigentlich denn? Der Bettler antwortete, trockenes Brot. Der Dieb, möchtest du nicht heute mein Gast zum Mittagessen sein? Der Bettler sagte, warum nicht? Aber das Essen muss gut und der Weg darf nicht zu weit sein. Denn wenn ich meinen Platz hier lange verlasse, wird ein anderer Bettler sich an meine Stelle setzen. Der Dieb nahm den Mann mit nach Hause. Gleich an der Tür stieg dem Bettler der Duft von gebratenem Hühnerfleisch in die Nase und er sagte, »Seit Jahren habe ich kein Hühnerfleisch mehr gegessen. Ich weiß gar nicht mehr, wie so etwas schmeckt.« Der Dieb und der Bettler setzten sich also zusammen an das Esstuch. Aber kaum hatte der Bettler sich den ersten Bissen in den Mund gesteckt, als er plötzlich den Arm seines Gastgebers packte und rief, »Du bist es, der mein Geld gestohlen hat.« Da sagte der Dieb verblüfft, »Du hast recht, aber woran hast du das gemerkt?« der geizige Bettler, daran, dass mir der Bissen im Hals stecken geblieben ist. Weil dieses Essen nämlich von meinem eigenen Geld ist, kriege ich es nicht den Hals herunter. Da sagte der Dieb, oh, dann ist also etwas dran, wenn es heißt, None chodesh asgialuyash poinemidavat. Sein eigenes Brot kriegt er nicht den Hals herunter. Dieser Satz ist also ein Sprichwort und wird auf jemanden verwendet, der den Segen, den er im Leben hatte, aus Geiz nicht richtig nutzte, während dieser Segen denen etwas nützt, die ihn an sich reißen oder die ihn erben.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamische Kultur und Zivilisation.
Islamische Kultur und Zivilisation.
Nicht nur die Errungenschaften der muslimischen Gelehrten in der Medizin, Mathematik und Astronomie, sondern auch die in der Physik und Mechanik sind interessant und von Bedeutung. Die muslimischen Gelehrten haben auf diesen Gebieten viele Neuerungen gebracht, doch haben diese selbst bei Historikern weniger Beachtung gefunden. Die Mechanik hieß bei den Muslimen El-Mul-Hayal, was so viel wie Wissenschaft der Kniefe bedeutet. Diese Wissenschaft beschäftigt sich mit Geräten und Werkzeugen und ähnelt der heutigen Mechaniklehre. Die muslimischen Gelehrten stufen die Mechanik neben die Mathematik und Geometrie, Astronomie und Musik ein. Durch die Kreuzzüge, aber auch durch den Austausch von Wissen zwischen den Zivilisationen gelangte die Kenntnisse der Muslime über die Mechanik auch in den Westen. Aber es ist nur wenige Bücher über dieses Wissen in europäischen Sprachen übertragen worden. Die Kreuzritter begegneten verwundert den Fortschritten der muslimischen Gelehrten. Viele erstaunlich genaue Uhren, die zum Beispiel durch Wasser angetrieben wurden. Verschiedene Mittel zum Hochheben von schweren Gegenständen und verschiedene Arten von militärischer Ausrüstung, welche die Muslime hergestellt hatten. Das alles zeigte den Fortschritt der Muslime auf dem Gebiet der Mechanik. Natürlich waren auch vorherige Errungenschaften bei den Gelehrten im Mittleren Osten und an der Mittelmeerküste übernommen worden. Die Ägypter und Römer hatten bereits zahlreiche Fortschritte in der Mechanik gemacht und die Griechen waren noch weiter als sie. Als die Abbasiden in Bagdad herrschten, waren viele Werke ins Arabische übersetzt worden, hauptsächlich aus dem Griechischen und manchmal auch aus dem Altsyrischen. Die Muslime waren auch an eine wissenschaftliche Abhandlung über Wasseruhren von Archimedes gelangt. Der muslimische Gelehrte Al-Jazadi, ein Multitalent, sah in diesem Werk eine wichtige Quelle für die Wissenschaft der Mechanik. Badiul Samane Jazari, zuweilen auch Ghazali und auch bekannt als Ibn Razaz, ist in Wahrheit der größte muslimische Gelehrte auf dem Gebiet der Mechanik gewesen. Er hat Ende 12. Jahrhundert, Anfang 13. Jahrhundert in Diyarbakir, Türkei gelebt. Al-Jazari hat auf Antrag des Herrschers von Diyarbakir, Malik Saleh, ein Buch über die Mechanik geschrieben. Dies stieß sowohl hinsichtlich der Theorie als auch in der Praxis auf große Aufmerksamkeit und er wurde zum Chef der mechanischen Baumeister ernannt. Jazari war ein begabter Erfinder. Er stellte sehr präzise Apparaturen her und erklärte sie. Eine Wissenschaft, die nicht auf Erfahrung beruht, lehnte er ab.
Seine Erfindungen waren eine Verbindungsglied zwischen den vorislamischen Zivilisationen wie der indische, iranische und mesopotamische und den Innovationen der Muslime. Jazari entwarf viele mechanische Apparaturen, zum Beispiel Dampfmaschinen. Auch heute noch lässt sich die Auswirkung seiner Erfindungen auf den Werdegang der Wissenschaft der Mechanik zurückverfolgen. Eines der Bücher al-Jazaris trägt den Titel al-Jami' Bainul Ilm al-Amal al-Nafi' fi Sana'atul Hiyal. Es war ein Buch über die Herstellung mechanisch-technischer Kunstwerke. Dieses 12.002 vollendete Werk beschreibt auf rund 550 Seiten mithilfe von 150 Zeichnungen die Herstellung von ca. 50 nützlichen und unterhaltsamen Gerätschaften wie zum Beispiel Wasseruhren, Kolbenpumpen, Sicherheitsschlössern und Musikautomaten. Zahlreiche dieser Modelle wurden aufgrund der Zeichnungen für das Museum für türkische und islamische Werke nachgebaut. Zu diesen gehört seine berühmt gewordene Elefantenuhr. Das Buch al-Jazaris über die Herstellung mechanisch-technischer Kunstwerke ist das beste Nachschlagewerk über mechanische und hydraulische Vorrichtungen aus den vorhergehenden Jahrhunderten. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts haben deutsche Mathematiker wie Hauser die Bedeutung dieses Werkes festgestellt und in ihren Abhandlungen über die Geschichte der Wissenschaft aus ihm zitiert. Später wurde das Buch von Jazari durch Donald Hill ins Englische übertragen. Ein syrischer Wissenschaftler namens Ahmad Yusuf al-Hassan hat den vollständigen arabischen Text 1979 in seinem Land herausgegeben. Die persische Übersetzung wird in Teheran in der Bibliothek der Scheid Motahari Hochschule aufbewahrt. In dem Buch von al-Jazari werden die verschiedenen Gerätschaften beschrieben. George Sarton, ein Experte für die Geschichte der Wissenschaft, schreibt über das Buch von al-Jazari, dass es in seiner Art das vollständigste Werk sei und als Höhepunkt der Werke, die Muslime auf diesem Gebiet verfasst haben, betrachtet werden kann. In dem genannten Buch von al-Jazari wird eine Vielzahl von Erfindungen vorgestellt. Zum Beispiel Wasseruhren, Kerzenuhren, Geräte zur Blutabnahme, Springbrunnenanlagen und mechanische Hebevorrichtungen. In seinem Buch hat er alle Geräte beschrieben. Sachkundige der Mechanik sind heute davon überzeugt, dass die Apparaturen, die Jazari entworfen hat, zur Weiterentwicklung der Mechanik beigetragen haben. Man kann ruhig behaupten, dass einige Teile oder Methoden, die Jazari einsetzte, auch heute notwendige Bestandteile des modernen Ingenieurwesens bilden. Vor einiger Zeit wurden drei Apparaturen, die nach den Ausführungen von Jazari angefertigt worden waren, darunter eine Pumpvorrichtung, ein Blutabnahmegerät und eine große Wasseruhr zu einem internationalen Islamfestival nach London geschickt.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Jamaluddin Minbari mit dem Titel Dar Oje Atash.
تو با تنهاییت از خود فرا رفتی به تنهایی، ولی در خود فرو ماندیم ما جمع تماشایی. تو در اندازه های ناگزیر ما نمی گنجی، نمی گنجی، تو را هم با تو می سنجی، در از موشکی بایی. از اول آخر کرب و بلایت را چنین دیدم، تو و هفت آسمان قربت، تو و یک دشت تنهایی. نوای گریه باران در شب‌های بی پایان، به سوی توست با ما عاشقان گرم هم‌آوایی.
از آن روزی که خونت بر زمین باری میبینم تمام خواب لبریز از شقایقهای سرمایی کسی مثل تو لفظ عشق کسی مثل تو به این ایجاز و شیوایی
کسی مثل تو لفظ عشق را معنا نخواهد کرد کسی مثل تو به این ایجاز شیوایی زلالی های یاران تو را تصویر از این بهتر که جان دادند در اوج آتش دلهای دریایی
جان تو که از تو غیر تو هرگز نخواهم خواست به جان تو که از تو غیر تو هرگز نخواهم خواست ولی دستی تویی دارم ولی دستی تویی دارم مگر بر من ببخشایی مگر بر من ببخشایی
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie einen Beitrag mit dem Titel Ein Blick auf das Buch. Weiterhin guten Empfang. Jahren wiederholen gewisse Länder am Persischen Golf falsche Behauptungen über die Inseln Abu Musa, Kleintump und Großtump. Und anstatt bei der Verwaltung dieses großen Meeres zusammenzuarbeiten und sich zu koordinieren und für Freundschaft und Verbundenheit zu sorgen, lassen sich in die Intrige der Weltmächte treiben. Es ist verwunderlich, dass in diesem Konflikt manchmal andere Länder ihnen zustimmen und damit dazu beitragen,
dass die Geschichte verfälscht und Lüge erzählt wird. Iran ist das größte Land am Persischen Golf, einem Meer mit einer durchschnittlichen Tiefe von 35 Metern im Süden Irans, und sein tiefster Tal in der Nähe der Straße von Hormuz erreicht etwa 100 Meter, und sein Abhang liegt im Golf von Oman. Der Persische Golf ist 200 bis 300 Kilometer breit und hat eine Fläche von etwa 226.000 Quadratkilometern. Die im Persischen Golf gelegenen Inseln können als Abfolge von Küstengebirgen in dieser Region betrachtet werden, die sich bis ins Meer erstrecken. So, dass seine hohen Ziele über dem Meeresspiegel stehen und dass der untere Teil dieser Meeresberge mit Wasser bedeckt ist. Dieser Teil kann als Unterwasserfelsen oder Kontinentalplateau der Inseln bezeichnet werden. Basierend auf der Einteilung der geologischen Perioden entstanden die Inseln im Persischen Golf nach der Entstehung der Alpen und ihrer Fortsetzung in Iran, also Alborz und Zagros, und dann die Entstehung des Persischen Golfs etwa in der Mitte der dritten geologischen Periode vor 30 Millionen Jahren. Obwohl die Zahl der kleinen und großen Inseln im Persischen Golf viel größer ist, als die Menschen wissen oder in historischen Dokumenten erwähnt werden, haben dennoch nur wenige dieser Inseln einen militärischen, wirtschaftlichen und geopolitischen Wert und Bedeutung. Unter den iranischen Inseln im Persischen Golf, insbesondere den Inseln an der Mündung der Straße von Hormuz, nehmen die sechs Inseln Hormuz, Hengame, Reshm, Lark, Kleintomb und Großtomb sowie Abu Musa eine besondere strategische Position ein. Die Insel Abu Musa liegt im Osten des Persischen Golfes, 75 Kilometer von Bandar Abbas entfernt, hat eine Fläche von mehr als 12 Quadratkilometern. Ihr höchster Punkt ist 110 Meter über dem Meeresspiegel. Diese Insel hat Süßwasserbrunnen und die Niederschlagsmenge beträgt mehr als 100 Millimeter pro Jahr. Die Insel Großtomb hat eine Fläche von 11 Quadratkilometern und ihre Entfernung zu Bandar Lenge beträgt 55,5 Kilometer. Ihr höchster Punkt ist 53 Meter über dem Meeresspiegel. Die Niederschläge auf der Insel sind nicht sehr bedeutend und einige Süßwasserbrunnen wurden vor 50 Jahren gegraben. Die Insel Kleintomb hat eine Fläche von etwa 2 Quadratkilometern und ist 50 Kilometer von Bandar Lenge entfernt. Diese Insel hat kein Trinkwasser. Der Boden ist teilweise sandig und felsig. Diese drei Inseln gehörten historischen Dokumenten zufolge sowohl in der Antike als auch in der islamischen Zeit Iran und den Monarchen von Hormuz und den Küstenemiren des nördlichen Persischen Golfs. Die Briten besetzten die Insel Abu Musa und zwei weitere Inseln mit den gleichen Kolonialmethoden, die sie in Bahrain während der Qajar-Ära im Jahr 1891 anwendeten, wogegen vom Iran und dem Herrscher von Bandar Lenge immer protestierten. Schließlich hisste Haji Muhammad Mahdi Malik At-Tajar Bushehri, dem die Regierung von Bandar Lenge anvertraut wurde, dort die iranische Flagge. Seit 1898, als Lord Curzon mit dem Titel Vizekönig von Indien Englands Kolonialaktionen im Persischen Golf durchführte, drang die britische Flotte in den Persischen Golf ein und eroberte dessen Südküste. Auf diesen iranischen Inseln wurde auch die britische Flagge gehisst, was in den Jahren 1904 bis 1905 einen starken Protest Irans und Muzaffaruddin Schahs hervorrief. Seit 21. März 1926 weht nach diplomatischen Bemühungen Irans die iranische Flagge auf diesen drei Inseln, und die Herrscher und Gouverneure von Bandar Abbas und Bandar Lenke haben sie überwacht. England erinnerte jedoch gelegentlich seinen Marionettenscheich in Sharjah, VAE, an den Besitz der genannten Inseln. Auf Veranlassung der britischen und kolonialen Lehren baute Scheich von Sharjah einen Pier mit einem Leuchtturm in einer Ecke der Insel Abu Musa. Nach Stromerzeugung beanspruchte er die Souveränität über die Insel. Bis in die 1960er Jahre stand die Insel unter der Herrschaft Sharjahs. Iran erhob jedoch beim Abzug der britischen Streitkräfte aus der Region Anspruch auf sie und begründete dies mit historischen Gegebenheiten. Großbritannien hatte im Jahre 1903 bis 1904 mehrere iranische Inseln, darunter Abu Musa, besetzt und diese dann später unter die Hoheit unter anderem von Sharjah gegeben, um Iran zu schwächen. In einem Vertrag konnten sich Iran und Sharjah 1971 auf keine eindeutige Hoheit einer Seite über die Insel verständigen. Iran konnte sich aber durchsetzen und Truppen auf Abu Musa stationieren, die Abu Musa seitdem kontrollieren. Schließlich kamen nach dem Ende des Falls Ende des Jahres 1971 die Inseln Abu Musa, Großtump und Kleintump unter die Kontrolle Irans. Seitdem wiederholen manchmal einige der Scheichtümer am Persischen Golf Ansprüche auf die Insel Abu Musa. Anstatt bei der Verwaltung dieses großen Meeres zusammenzuarbeiten und sich zu koordinieren und für Freundschaft und Verbundenheit zu sorgen, fallen sie unter die politischen Verschwörungen der Weltmächte. Seit vielen Jahren sind der Persische Golf und seine iranischen Inseln Gegenstand von Hunderten von Buchtiteln, Dutzenden und Aberhunderten von Forschungsprojekten und unzähligen Artikeln. Das Buch »Iranische Inseln im Persischen Golf – Die erste Wiederherstellung der iranischen Souveränität über Großtump, Kleintump und Abu Musa 1951 von Masoud Kohestani-Nejad« ist einer von Hunderten von Buchtiteln und Forschungsprojekten in diesem Zusammenhang. Das Hauptaugenmerk des Buches liegt auf den in den Studien vernachlässigten Ereignissen rund um den Persischen Golf und der Wiederherstellung der allseitigen Souveränität Irans über die Inseln Tunb und Abu Musa im Januar-Februar 1951. Was in diesem Buch diskutiert und erforscht wurde, sind zwei miteinander verbundene Themen, nämlich die Situation der iranischen Inseln im Persischen Golf in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts bis zur Untersuchung und Analyse des Ereignisses Anfang Februar 1951 und der Wiederherstellung der Souveränität Irans über die drei Inseln. Dieses Buch ist in 11 Kapitel gegliedert und befasst sich anhand von Dokumenten mit der krisenschürenden Politik der britischen Regierung in der Region des Persischen Golfs sowie mit den Maßnahmen Irans zu ihrer Bewältigung. In einem Teil dieses Buches lesen wir: In vielen Ländern des Persischen Golfs gibt es territoriale Streitigkeiten. Die Frage der Klagen gegen die drei iranischen Inseln Großtump, Kleintump und Abu Musa ist jedoch eine der umstrittensten dieser Streitigkeiten. Die sehr ernsthafte und kontinuierliche Verfolgung der Vereinigten Arabischen Emirate, VAE, bei diesen Rechtsstreitigkeiten und die unverantwortliche Unterstützung der arabischen Länder, insbesondere der Mitglieder des Persischen Golf-Kooperationsrates und das Unwesen transregionaler Mächte wie England, wurden mehrfach von der iranischen Regierung beanstandet. Eine Behauptung, die seit Anfang des 20. Jahrhunderts von den Briten unter dem Titel der Unterstützung der Rechte der Scheichs von Sharjah und Ra's al-Khaimah erhoben wurde, stand immer den entscheidenden Positionen der iranischen Regierung gegenüber. Aufgrund der begründeten Einwände Irans gegen diese Behauptungen wurden diese Inseln 1971 an Iran übergeben. Nach den verfügbaren historischen Dokumenten standen die drei Inseln im Persischen Golf immer unter der iranischen Souveränität. Die iranische Regierung, die seit 1887 die britische Kolonialeinmischung auf den drei Inseln bemerkte, ergriff bis 1971 viele Maßnahmen, um ihre Souveränität über die drei Inseln zu verteidigen. Zu diesen Maßnahmen gehören die Übermittlung von mehr als 100 Notizen und Protestbriefen an England und praktische Maßnahmen wie das Entsenden von Informanten und Inspektoren sowie Hubschrauberpatrouillen auf diesen Inseln in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach 100 Jahren andauernder Diskussion und Auseinandersetzung zwischen den iranischen Regierungsbehörden und den Briten und einen Tag vor dem Abzug der britischen Streitkräfte und zwei Tage vor der offiziellen Entstehung der Vereinigten Arabischen Emirate wurde endlich am 29. November 1971 die Souveränität Irans über die Insel Abu Musa auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen Iran und Scheich von Sharjah anerkannt und die iranischen Streitkräfte sind in die drei Inseln eingedrungen. Die iranische Regierung betrachtete die Inseln als feste Teile seines Territoriums und war nicht bereit, sie zu kaufen oder zu mieten. Besonders im Fall von Großtump und Kleintump, wegen ihrer Nähe zur iranischen Küste. Nach dem Völkerrecht und der Seerechtskonvention sowie auf der Grundlage der Beschlüsse zur Entkolonialisierung und zum Rückzug der Kolonisten aus den besetzten Gebieten traten diese beiden Inseln rechtlich Iran bei. Selbst die britischen Verhandlungsführer betrachteten sie auch als iranisch, daher war Iran nicht bereit, irgendeine Art von Diskussion über die Großtump und Kleintump zu führen. Aber er war bereit, dem Emir von Sharjah im Fall Abu Musa finanzielle Hilfe zu leisten. In dieser Hinsicht erklärte sich Iran bereit, Scheich von Sharjah mit jährlich 1,5 Millionen britischen Pfund zu helfen, was ein Zeichen des guten Willens Irans war und nichts mit der Legitimität und dem Besitz von Abu Musa durch die Emirate zu tun hatte. Iran weigerte sich aber auf Drängen der britischen Regierung, ähnliche Finanzhilfe an den Herrscher von Ra's al-Khaimah für die beiden Tumps zu leisten. In diesem Buch werden einige der historischen, geografischen und rechtlichen Gründe für die Falschheit der Behauptungen über diese Hilfsmittel diskutiert. So wird etwa die Vertragsklausel erwähnt, wonach die beiden Inseln Tums in der nördlichen Hälfte des Persischen Golfs und vollständig im iranischen Teil des Meeres liegen. Nach dem iranisch-englischen Verständnis Mitte der 1960er Jahre gehören die in der nördlichen Hälfte des Persischen Golfs gelegenen Inseln zu Iran und in der südlichen Hälfte des Persischen Golfes gelegenen Inseln zu arabischen Ländern. Auf jeden Fall zeigt der Autor des Buches »Iranische Inseln im Persischen Golf«, wie andere wertvolle historische Bücher anhand historischer Dokumente, geografischer Karten, insbesondere anhand offizieller Dokumente, Verwaltungsberichte und Fußnoten des britischen Außenministeriums und des Amtes für indianische Angelegenheiten in England im 17. und 18. Jahrhundert und größtenteils im 19. Jahrhundert die Souveränität Irans über die drei Inseln. Unter den offiziellen und halboffiziellen Karten können wir einige Beispiele nennen. Karten und Bücher der britischen Admiralität unter dem Titel Meeresführer Persischer Golf. die Karte des britischen Kriegsministeriums von 1887 und die Karte des britischen Sicherheitsministeriums von 1886, die Sir Edmund Wolfe im Namen der Königin von England Nasiruddin Shah überreichte, sowie eine Karte, die die Navigationssituation im Persischen Golf beschreibt, wurde im Jahr 1786 von John McClure erstellt. Karte des britischen Verwaltungsministers in Indien, Captain C.B.S. St. John im Jahr 1876 und die Farbkarte Irans von 1897 vom Survey Office des indischen Außenministeriums UK. Es ist interessant, dass auf all diesen Karten die Inseln Großtomb, Kleintomb und Abu Musa in der Farbe des Hauptterritoriums Irans sind. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen. Thank you.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Humeze suresini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişi